Aber die Projektleiter, klar, die wollen die Besten von den Besten und ich sage, ja, hat Zeit, hat keine Zeit oder ja, nimm auch mal einen Zweitbesten oder Zweitbeste, damit sie dann auch Beste werden kann. Ja, wir müssen den Leuten auch eine Chance geben, du musst immer was lernen, du musst Erfahrung sammeln und das geht halt nicht nur aus Büchern. Und das würde ich mir als Teamleiter erstmal prinzipiell erwarten, dass das PMO diesen Knoten löst.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil unserer Podcast-Reihe. Was hat das PMO jemals für uns getan? In den letzten beiden Folgen haben wir das Thema aus Sicht von Projektleitung und Management betrachtet. Heute geht es um die typischen Painpoints zwischen Teamleitung und PMO. Was sind Herausforderungen in der Zusammenarbeit und was kann man tun, dass beide Seiten voneinander profitieren? Die Einordnung und praktische Tipps gibt uns auch dieses Mal natürlich PMO-Experte Johann Strasser. Hallo Hans, schön, dass du da bist.
Ja, Dina, danke für die Einladung und gutes Thema, nämlich eins, das regelmäßig beiseite gelassen wird, beziehungsweise wirklich komplett unterbewertet, unterbetrachtet, sage ich jetzt einfach mal, ist. Also die Rolle der Teamleiter oder Teamleitenden wird im Projektumfeld sehr oft, ich sage jetzt mal ein hartes Wort, das sind doch die Ressourcengeber, oder?
Ja, die Melkkuh.
Genau, ja. Ihr habt Leute und wir brauchen sie. Ja. Reden tun wir nicht mit euch, brauchen wir auch gar nicht. Es reicht uns ja, wenn ihr uns die Leute gebt.
Also deswegen ist es sehr wichtig, dass wir heute endlich mal auch hier den Scheinwerferlicht auf die Teamleiter richten. Und hier in diesem Sinne wollen wir ja nochmal gucken, wie das PMO im Zusammenhang mit den Teamleitern gut kooperieren kann. Zunächst geht es ja mal darum zu gucken, warum ist denn da auch gewisser Frust da bei den Teamleitern. Es ist ja oft so, dass sie die Vorgaben des PMOs als Zumutung empfinden. Also sie müssen dann Statusberichte und Dokumentation und alles Mögliche abliefern. Das nimmt wertvolle Zeit weg, die für die Teamarbeit fehlt und manche Regeln und methodischen Vorgaben sind nicht so gut umsetzbar. Da jonglieren die Teamleiter dann oft zwischen Anforderungen des Projekts und Vorgaben des PMOs und sie sehen auch nicht unbedingt Mehrwert für das operative Team mit so One-Size-Fits-All-Lösungen, haben wir schon im letzten Podcast auch gesprochen, dass das natürlich nicht funktionieren kann eigentlich, aber manchmal gibt's die denn schon noch, ja. Und ja, was du gerade gesagt hast, sprechen tun die eh nicht mit uns. Wir bekommen einfach Prozesse und Methoden runtergereicht. Kein Wunder, dass das nicht passt, ja. Also, was läuft da oft schief und was kann die Teamleitung vom PMO erwarten?
Ja, gute Frage. Erstens einmal, dass wir als Teamleitung wahrgenommen und wertgeschätzt werden und nicht nur Ressourcengeber sind. Also wir reden ja von einer Matrix-Organisation in der Regel, wo die Teamleitenden mit den Projektleitenden im Austausch sind. Die Projektleitenden haben Projekte, haben Inhalte und müssen die Inhalte von Menschen erledigt bekommen, die eben rein organisatorisch eben in den Teams verankert sind. Und dementsprechend kann ich jetzt nicht einfach zu Müller, Meier, Schulze hingehen und sagen, mach was für mich als Projektleiter, sondern ich muss in der Regel ja zu der Teamleitung gehen und fragen, können die, dürfen die oder wie ist denn das? Klar, ist natürlich Kulturfrage, wie es in den Unternehmen generell so läuft, aber in der Matrix-Organisation muss ja irgendwie dafür gesorgt werden, dass die Fähigkeiten und im Endeffekt Personen aus den Teams in die Projekte geholt werden. Und in einem Projekt brauche ich halt in der Regel nicht nur Leute aus einem Team, sondern vielleicht aus drei verschiedenen. Ich brauche irgendwie, wenn von der Konstruktion, wenn von der Produktionsvorbereitung, Softwareentwickler brauche ich noch, dann vom Einkauf brauche ich wen und. Auf jeden Fall, also um ein, was Entwicklungsprojekt für das nächste Produkt auf die Reihe zu kriegen. Egal, auf jeden Fall, ich brauche als Projektleiter in einer Matrix-Organisation Menschen, die ich eben von anderen erfragen muss. Das ist ja das Hauptproblem. Und aus Sicht der Gefragten an dieser Stelle, ist eben die Frage, wie sie gefragt werden um ihre Ressourcen. Und da fängt schon mal an, wie ist der Sprachgebrauch in der Firma? Ihr redet immer nur von meinen Ressourcen. Das sind Menschen. Ja, die haben Namen und Fähigkeiten. Also ja, es heißt Ressourcenmanagement, irgendeinen übergeordneten Begriff muss man ja dafür finden, aber sobald es um die Menschen geht, sollte man die auch als Menschen bezeichnen und nicht als Ressourcen. Also ich finde, da geht schon mal los, wie man, und das zeigt auch einfach ganz viel von der Kultur und vom Umgang schon mal, wie man da über dieses Thema spricht. Es geht ja darum, dass meine Mitarbeitenden aus meinem Team, ich sage jetzt Martina, du bist die Projektleiterin, du willst von mir Leute haben, wie passen die bei dir denn rein? Dann würde ich mir wünschen, dass du erstens klar sagst, was du willst, dass du es aber schon auch vielleicht mir überlässt, wen ich dir aus meinem Team gebe. Und natürlich hast du einen Wunsch, weil du mit bestimmten Personen in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet hast und du sagst, du möchtest gern, sorry, dass ich mir Müller, Meier, Schulze benutze, ja, aber du möchtest den Herrn Meier aus meinem Team haben oder die Frau Schulze. Und ich sag, du, gerne, verstehe ich, aber ich würde dir den anderen geben wollen, weil, wie auch immer, aber sag mir doch erstmal, bevor ich das entscheiden kann, was sollen die denn dort tun? Welche Fähigkeiten brauchen wir denn wirklich, dass wir einen sauberen Match hinkriegen, damit nicht immer blind die besten und beliebtesten Menschen angefordert werden und man sich gar nicht die Mühe gibt, vielleicht auch mal wen anderen in sein Projekt zu lassen, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, aber auf der anderen Seite sich gleichzeitig beschwert, dass eben genau die zwei Personen, die ich genannt habe, diesmal keine Zeit haben. Und die anderen, ach so. Ja, die anderen können es nicht so gut. Ja, und warum können sie es nicht so gut? Ja, liebe Projektleiter, weil ihr sie immer ablehnt, weil ihr uns keine Chance gebt, den neuen Leuten auch mal was Neues zukommen zu lassen. Also, wie schaffe ich es denn, dass ich ein harmonisch ausgebildetes Team führe als Teamleiter? Ausbildung, klar, hat nichts mit Projekten zu tun. Ausbildung als solches, da muss ich schon dafür sorgen, dass die Leute das können, was sie können sollen, so vom Prinzip her. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie deshalb gerne in den Projekten eingesetzt werden, weil es weiß ja noch keiner. Und in der heutigen Zeit gibt es ja nun wirklich ständig was Neues. Also das Thema Ausbildung, Weiterbildung ist ja wirklich extrem relevant. Aber auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass sich die neuen Wissensstände von den Leuten dann eben nicht ins Leben überführe, sprich in Projekten auch umsetzen kann, weil die Leute nicht akzeptiert werden. Oder weil nicht akzeptiert wird, dass man sagt, ja, du kriegst die Person, die du angefragt hast, die Spezialistin für genau dieses Gebiet, aber du kriegst noch eine zweite Person dazu, die da zuschaut und ein bisschen was davon musst du auch auf deine Projektkosten nehmen, weil die soll nämlich die angefragte Spezialistin auch eines Tages ersetzen, respektive die geht auch mal auf Urlaub, die ist auch mal, die will mal weg und dann braucht man auch einen Stellvertreter dafür. Also, wir müssen schon schauen, wo die Kosten bleiben. Es muss halt klar ausgesprochen sein, aber wir müssen den Leuten eine Chance geben. Und das würde ich mir als Teamleiter erstmal prinzipiell erwarten, dass das PMO diesen Knoten löst. Aber die Projektleiter, klar, die wollen die Besten von den Besten. Und ich sage, ja, hat Zeit, hat keine Zeit. Oder ja, nimm auch mal einen Zweitbesten oder Zweitbeste, damit sie dann auch Beste werden kann. Ja, wir müssen den Leuten auch eine Chance geben. Du musst immer was lernen, du musst Erfahrung sammeln. Und das geht halt nicht nur aus Büchern. Ergo, brauche ich jemanden, der diesen Konflikt, und das ist einer der klassischen Konflikte, du willst mir Leute geben, von denen ich jetzt schon weiß, dass die nicht gut genug sind. Ja, kann sein, aber ich gebe den Leuten auch einen Coach mit. Also du kriegst Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, aber du willst in Zukunft nur erfahrene Leute haben. Also gib uns eine Chance, den Leuten Erfahrung zukommen zu lassen. Und ja, da kann was schiefgehen, stimmt. Also, dass man das bei einem AAA++-Projekt dann ausprobieren, falsche Entscheidung. Ja, ist für mich auch immer so ein Teil der Wichtigkeit. Was ist die Definition von wichtig? Na, wenn es daneben geht, tut's weh. Wann kann es daneben gehen, wenn ich Leute einsetze, die noch nicht so viel Erfahrung haben? Also ja, man muss dann schon das richtige Projekt aussuchen. Also eins, das vielleicht nicht ganz so wichtig ist, wo es vielleicht auch mal leichter zu Verzögerungen kommen kann oder wo wir den Kunden vielleicht schon sehr gut kennen oder egal, wo die Umgebung, sagen wir mal, etwas fehlertoleranter ist und ich da natürlich auch leichter mich tue, solche Leute einzusetzen. Aber das weiß ich ja als Teamleiter alles nicht. Und der Projektleiter alleine sieht nur sein Projekt, der weiß das auch alles nicht. Und das PMO bringt uns jetzt zusammen. Das PMO, von dem erwarte ich das, dass die mich als Teamleitung und mein Team mit unseren Kompetenzen, mit unserem Können, aber auch mit unserem Unvermögen, also mit unserer, sagen wir mal, mit unserem Fehlerpotenzial, sage ich jetzt einfach mal, dass die uns richtig ins Projektgeschehen setzen.
Und
Das.
auch befähigen, ja, mit Schulungen und so weiter.
Na gut, die Schulung kommt jetzt nicht von den Projekten, die muss ich schon, dafür muss ich als Projektleiter schon, als Teamleiter schon selber sorgen. Aber wenn ich die Leute ausgebildet habe, dann brauchen sie ja trotzdem noch die Erfahrung. Aber die Erfahrung, das musst du mir als Projektleiterin zugestehen, dass ich dir jetzt jemanden gebe, vielleicht nicht eine Person, sondern zwei, und die zweite Person ist, wie gesagt, noch nicht ganz so gut, kommt erst rein, ist aber gut vorbereitet und du wirst sehen, oder hoffentlich sehen wir gemeinsam, das weiß man ja vorher trotzdem nicht ganz genau, dass hier der neue, die neue Kollegin, Kollege zur Blüte auflaufen wird, aber wir müssen ihr die Chance geben. Und das ist etwas, was halt in der Regel nicht funktioniert. Und da kommen wir genau hintenrum wieder zu dem Punkt. Wir haben nur einzelne Personen, die bestimmte Dinge können. Wir haben also Ressourcenengpässe. Also ich nehme das Wort Ressourcen jetzt tatsächlich rein, weil es ja diesmal keine persönliche, der Engpass ist die Person, ja klar, aber an der Person liegt es ja gar nicht. Es liegt ja an den tatsächlich anderen, die es noch nicht können, also an den am Ressourcenmanagement an dieser Stelle tatsächlich, weil das nicht so aktiv gepflegt wird, dass wir unsere Engpässe auflösen. Und warum werden sie nicht aufgelöst? Ja, hat immer mehrere Gründe. Klar, Weiterbildungsbudget, bla bla bla. Die Leute, die das Wissen haben, müssen sich auch Zeit nehmen, um Wissen abzugeben vielleicht. Ja, aber wir sind jetzt dabei, über das PMO zu reden. Das PMO muss auch sehenden Auges Projekte vielleicht auch mal auswählen und dann eben weniger erfahrene Leute zulassen. Dann können sie was lernen, dann werden sie besser. Und wenn sie besser sind, werden sie in Zukunft auch wieder die Gefragten sein. Und dann habe ich nicht ein Nadelöhr in meinem Team mit einem Wissensgebiet, sondern ich habe dann schon anderthalb Leute, die was wissen. Dann sind es 1,75, also vom Wissen her. Und irgendwann habe ich dann die zweite sehr wissende Person zu diesem ehemaligen Nadelöhr. Und darum geht's. Wir wollen ein harmonisches Team, das gut einsetzbar ist, oder? Wenn ich fünf Leute habe, und es wäre quasi wurscht, wer von meinen fünf Leuten in dein Projekt kommt, wäre das super. Dann haben wir 80% der Ressourcenkonflikte gekillt, weil es austauschbar ist. Also austauschbar jetzt bitte nicht mit Personen und so negativ sehen, sondern positiv sehen. Es geht ja nicht darum, den Job zu verlieren. Es geht darum, ich habe fünf Menschen, die ein Wissen haben und ich kann aus diesen fünf frei wählen, je nachdem, wie sie verfügbar sind. Und die Projektleiter, die diese Leute bekommen, werden trotzdem zufrieden sein. Das muss unser Ziel sein.
Aber dazu brauche ich Kommunikation, ja. Also wir haben ja gerade gesagt, die Teamleiter sind eine sehr vernachlässigte Abteilung, ja, Spezies, genau. Und da geht es dann darum, dass ich einfach auch mit diesen Wünschen oder auch Erwartungen eben gehört werden möchte. Das heißt, dass ich erwarte auch vom PMO, dass wir diesen Abgleich machen, ja.
Genau, wir brauchen einen sauberen Prozess. Wir müssen einfach mal anschauen, wie schaut denn so eine Ressourcenanfrage aus? Wann findet die statt? Ist das ad hoc? Ist das geplant? Ist das kurzfristig? Ist das vorausschauend? Ist das eben frei nach, ich brauche eine Person oder zwei oder drei, ist ja wurscht, ich brauche Personen mit folgenden Fähigkeiten. Oder heißt es gleich, Müller und den Schulze brauche ich. Was sollen die? Nee, frag nicht, gib mir in Müller und in Schulze. Ich hab das doch schon gesagt. In Müller und in Schulze. Und die Frau Meier kannst du mir auch gerne dazugeben. Und was sollen die bei dir machen? Hat dich nicht zu interessieren. Ich weiß, dass die drei das können. Sorry, das ist keine Gesprächsbasis. Also, das bleibt dann beim Nadelöhr. Die drei genannten Namen werden immer die sein, die man nimmt und die anderen haben keine Chance. Also, ich will, dass dieser Ressourcenanfrageprozess einfach mal ordentlich ist, dass der so geführt wird, dass wir beide was davon haben. Was willst du wirklich? Nämlich, welches Ergebnis sollen meine Leute in deinem Projekt denn bringen? Und wen meine ich, dass ich dir dafür sinnvollerweise geben kann? Haben wir überhaupt verstanden, was du von uns willst? Also sprich, hast du dich gescheit ausgedrückt und haben wir gescheit zugehört? Und diesen Prozess, den muss man halt mal sauber aufsetzen. Aber das funktioniert halt eben nicht so gut, wenn einfach jetzt die Leute direkt aufeinander losgelassen werden, sondern das PMO sorgt das normalerweise. Das heißt, die Projektleitenden haben vielleicht die Regel, dass sie eben tatsächlich Skills, also Fähigkeiten aus ihren Projekten anfragen. Die kommen dann in den großen Topf. Das PMO macht regelmäßig Meetings, schaut sich alle Anforderungen an, vergleicht sie mit laufenden Anforderungen oder mit laufenden Zuordnungen in den Projekten, wo die Leute drin schon arbeiten. Und dann schauen wir eben, wer wo, wie, wann was machen kann, aber eben nicht gleich auf die Person runter. Klar, wenn ich nur eine Person habe im ganzen Unternehmen, die das kann, muss ich gleich die Person hinschreiben. Dann bringt es auch nichts, wenn ich hinschreibe, ich brauche einen Software-Spezialisten für, was nehmen wir denn heutzutage, COBOL, was ganz Altes, was keiner mehr kann. Da haben wir nur noch einen im Unternehmen. Das ist übrigens ein gerne genommenes Thema. Aussterbende Technologie gibt es auch in unserer rasanten Entwicklung. Haben wir nur einen, der das kann? Nicht immer nur kann der Neue schon, sondern es gibt auch die andere Seite. Mhm. Ja, egal wie es ist, auf jeden Fall schauen wir doch erstmal, was brauchen wir als Ergebnis, damit andere Menschen, die wissen, wer was kann, das entscheiden können, wen sie dafür einsetzen wollen. Und das über einen geordneten Prozess. Und jetzt eben nicht ad hoc, sondern etwas vorausschauend in einem regelmäßigen Prozess. Und warum ist die Regelmäßigkeit hier auch so wichtig? Weil wir ja für die Ressourcenbetrachtung nicht sagen können, ja, da sind 40 Projekte drinnen, ein paar sind aktualisiert, also da hat sich was verschoben, ein paar andere sind nicht aktualisiert, ob sich da was verschoben hat, weiß ich nicht. Aber ich schaue jetzt auf diese Ressourcengrafik, die so also offensichtlich nicht aktuell ist. Ich benutze sie aber trotzdem als Entscheidungsgrundlage für eine weitere Zuordnung. Sorry, Kopfschuss, das geht ja überhaupt nicht.
Kann nicht klappen.
Also, genau, das kann nicht klappen und das ist etwas, was manchen Leuten nicht bewusst ist. Also wenn ich auf eine Liste schaue, die 100 Einträge haben sollte und ich habe nur 80, dann kann ich mit 80 Einträgen vielleicht was anfangen und ich weiß, dass mir 20 fehlen. Aber ich kann mit 80 vielleicht was arbeiten, je nachdem, was das für eine Liste ist, ja, Materialliste. Ich weiß, dass ich 80 schon mal einpacken kann, 20 kommen noch. Da kann es auch unvollständig sein derzeit. That's not the problem. Aber bei einer Ressourcengrafik kann ich eben nicht sagen, wir haben 100 Projekte und 80 sind aktualisiert worden und 20 sind nicht aktualisiert worden. Das Ergebnis davon ist, dass die Ressourcengrafik falsch ist. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Sie ist falsch. Das heißt, wenn ich mich dann darauf verlasse, dass das eigentlich richtig sein müsste, habe ich auf jeden Fall schon mal eine riesengroße Chance, prinzipiell, nämlich quasi aufgelegt. Also das geht ja gar nicht anders. Ich treffe dann wahrscheinlich falsche Entscheidungen, wenn die Basis schon mal falsch ist. Und daher brauche ich einen Prozess. Ich brauche einen Rhythmus, ich brauche einen möglichst guten Zustand meiner Ressourcengrafik. Und ob die Grafik jetzt eine Heatmap ist oder ein klassisches Säulendiagramm mit der Kapazitätslinie oben drüber, ist ja völlig egal. Ich muss ja irgendwie entscheiden, wo habe ich Überlasten, die abgebaut werden müssen. Es kommen neue Sachen dazu. Wo finde ich also Lücken, die ich auffüllen kann? Und dafür brauche ich, das muss ja stimmen. Ja? Und stimmen muss auf der Zeitachse. Das ist das eine. Und damit es da stimmen kann, muss es also in einem Rhythmus funktionieren, damit ich möglichst aktuelle Daten habe, damit ich möglichst gute Entscheidungen treffen kann. Ich sage hier immer absichtlich möglichst. Die perfekte Entscheidung wird es nicht geben. Es gibt auch nicht das perfekte Ressourcendiagramm. Es gibt auch nicht das perfekte Ressourcenmanagement. Das wird es auch nie geben. Weil die nächste Krankmeldung, die nächste Lieferverzögerung, die nächste falsch verstandene Spezifikation oder die nächste technologische Änderung, deshalb haben wir Projekte, weil sich was ändert und weil wir darauf gefasst sind, dass sich was ändert. Und sorry, im Ressourcenmanagement, das wird nie staubtrocken sein, da wird immer ein bisschen Feuchtigkeit dabei bleiben. Es wird ein bisschen rutschig bleibt, sage ich jetzt einmal. Ja? aber nichtsdestotrotz, man muss mal dahin kommen und das PMO muss diesen Rhythmus einfordern. Ich habe einfach als Teamleiter keine Lust, wenn jetzt die Tür aufgeht, dass der Projektleiter reinkommt und sagt, ich brauche den Müller. Und von mir jetzt eine Antwort erwartet. Wenn die Ressource, die Person, wie auch immer, also die Situation bei ihm so ist, dass gerade jetzt eine Katastrophe passiert ist, dann müssen wir die jetzt lösen. Okay, da haben alle keine Lust drauf, aber wir müssen es trotzdem lösen. No problem. Oder ja, es ist ein Problem, aber es sollte keins sein, sich der Sache anzunehmen. Ja? Was mich aber nervt ist, wenn einer reinkommt und sagt, ja, ich brauche erstens genau diese Person, ohne mir zu sagen, was die Person sagen soll. Ich brauche sie genau dann und ich brauche jetzt von dir eine Antwort und. Ich sage, nein, ich habe dich gehört. Ich weiß, was du von mir willst. Das haben wir jetzt im Gespräch geklärt. Aber, und jetzt kommt das ganz Wichtige, ich gebe dir jetzt keine Antwort, weil nächsten Dienstag um 16.10 Uhr haben wir unser Portfolio-Meeting. Und dort wird entschieden, wen wir reintun. Weil wie sollten das sonst weitergehen? Ja? Jetzt kommst du bei mir rein und willst, ich bleibe bei Herrn Meier, du willst den Herrn Meier haben. Du gehst raus und ich sage jetzt mal einen anderen und irgendein anderer Projektleiter kommt rein und sagt genau das Gleiche. Ich will auch den Meier haben. Dann sage ich jetzt, ja, das ist jetzt blöd, gell? Du, den Meier, den habe ich gerade der Tina gegeben vorhin. Die Tina ist, du, ich glaube, ich habe es gesehen, sie ist rechts, glaube ich, runtergelaufen. Du, wenn du im Flur rechts lang gehst, wenn du schnell bist, vielleicht erwischt es noch und hast recht, dein Projekt ist wichtiger wie das von der Tina. Du sagst das der Tina, ich habe dir den Meier versprochen, sie kriegt ihn doch nicht. Wie soll denn das funktionieren? Aber das ist Realität. So wird manchmal Ressourcenzuordnung gemacht und das kann nicht funktionieren. Also wenn du zu mir ins Büro kommst, nehme ich auf die Ressourcenanfrage, aber ich möchte dir nicht eine blöde Antwort geben, also blöd im Sinne von, sie wird nicht passen, sondern ich möchte dir eine Ressourcenzusicherung geben. Aber damit es eine Zusicherung und nicht einfach nur eine plumpe Zuhoffnungszage wird, brauche ich valide Daten, nicht nur du, sondern auch andere. Vielleicht hast selbst du in deinem Projekt in den nächsten 3 Tagen noch eine Änderung und sagst, na gut, dass wir das mit Meier gestern noch nicht entschieden haben, weil es hat sich eh noch was Neues ergeben. Aber irgendeinen Zeitpunkt müssen wir finden, auf den wir uns verlassen, aber das kann nicht unser Zweier-Zeitpunkt sein, sondern es muss der Zeitpunkt des Ressourcenpools sein. Und deshalb brauchen wir den Rhythmus. Und diesen Rhythmus kann nur eine zentral orchestrierende Stelle herstellen, nämlich das PMO. Wir brauchen diesen Rhythmus. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist aber ganz einfach, und wenn ich schon eine Kapazität rausgebe, dann möchte ich, dass ihr mir glaubt. Ja, der Meier hat einen 40-Stunden-Vertrag. Stimmt. Das heißt aber nicht, dass er 40 Stunden für Projekte Zeit hat, sondern der geht mal auf Urlaub. Statistisch gesehen ist er sogar mal krank. Er hat eine Weiterbildung. Er räumt mal seinen Schreibtisch auf. Wir haben interne Team-Meetings, projektübergreifend oder projektunabhängig, nenn es wie du willst. Und ja, er hat auch noch 5 andere Projekte zu tun. Also wie viel der oder die Personen generell aus meinem Team überhaupt Projektverfügbarkeit haben im Vergleich zu ihrer Kapazität aufgrund ihres Anstellungsvertrages, da möchte ich schon auch, dass ihr mir mal zuhört. Und ja, der Meier muss um 10 andere Sachen sich kümmern. Sagen wir mal, wir sind in der Softwareabteilung. Der Meier ist unser whatever SQL-Datenbankadministrator. Ja, der muss sich regelmäßig um Logs anschauen und sonstige Sachen kümmern. Der muss auch mal neue Versionen einspielen. Der kann nicht nur in neuen Projekten drinnen stecken, wo wir eine neue Niederlassung irgendwo anbinden und dort die Basis für das neue ERP-System aufgrund der Datenbank, whatever, geschaffen werden muss. Nein, das kann der nicht immer machen. Der macht auch was anderes. Und das muss er machen. Und wir haben da 2 Leute, die das können und er ist einer davon. Und alle 2 Monate ist er dafür Hauptverantwortliche, in den anderen 2 Monaten ist es sein Kollege. Ja, also da gibt es einfach einen Rhythmus von Verfügbarkeit, whatever. Es gibt einfach eine sich ergebende Projektverfügbarkeit, die ihr mir bitte glaubt. Und nicht, der hat doch einen 40-Stunden-Vertrag. Das ist die falsche Diskussionsgrundlage und das habe ich dann hier oben. Aber ich freue mich vielleicht mit dem PMO zusammenzuarbeiten, weil das PMO hat mich nämlich schon verstanden. Die Projektleitungen vielleicht noch nicht so ganz, aber das PMO ist mein Freund. Die vertreten mich richtig. Die sagen, hey, der hat doch gesagt, dass der nur 25 Stunden Zeit hat in der Woche. Das ist so. Weil und nicht anders.
Über die neutrale PMO-Instanz kann man eben das Entschärfen, dieses direkte Aufeinanderprallen von Anforderungen und das quasi eben auf sinnvolle erstmal Abstraktion heben, ja, dass man Skills eher anfordert und auf der anderen Seite eben auch diese echten Verfügbarkeiten abzubilden, funktioniert einfach besser über das PMO als
Genau.
Kommunikationsschnittstelle.
Und es ist ja auch eine End-to-End-Beziehung. Es wollen ja viele Projektleiter von vielen Teamleitern was. Wie soll das funktionieren? Das geht ja quasi nur über den zentralen Hub, in dem alle melden, was sie brauchen, alle melden, was verfügbar ist. Dort kommt, by the way, über das Management Priorität, Wichtigkeit, Dringlichkeit und so weiter. Dann sortieren wir das Ganze mal. Und dann geht es halt ganz normal los. Ja, die wichtigsten Projekte kriegen die besten Leute. Nochmal, Definition von Wichtigkeit. Wenn es daneben geht, tut es weh. Es geht weniger daneben, wenn ich die besseren Leute nehme. Also die besten Leute an die wichtigsten Projekte. Vorsicht, ich sage wichtigst, nicht dringlichst. Es kann heute dringlich sein, wenn es daneben geht, aber trotzdem nicht so tragisch wie das Projekt, das erst übernächste Woche fertig an den nächsten Meilenstein erreichen muss. Dann setze ich trotzdem die besseren Leute auf die wichtigeren Themen, weil die besseren Leute in der Regel die besseren Ergebnisse liefern, die weniger daneben gehen. Also das ist einfach so, ist immer die Frage so, was ist denn jetzt wichtig und was ist nicht wichtig? Ja, habe eine ganz klare Meinung dazu. Es ist wichtiger im Vergleich zu, wenn es mehr weh tut, wenn es daneben geht. Also setze ich dort die besseren Leute ein. So, also auf jeden Fall, das muss ich ja irgendwie, das muss ich ja treffen. Das sind ja 3 Parteien, die da zusammenkommen. Projektleitende wollen was, Teamleitende, was heißt was? Projektleitende wollen wen? Stimmt auch nicht. Die wollen in Wirklichkeit Ergebnisse liefern. Mit wem ist vielleicht sogar wurscht. Also sie wollen ihre Sachen gemacht haben. Teamleitende liefern das Wissen und die Fähigkeiten dazu und die Verfügbarkeiten entsprechend. Und von oben wird geregelt, was jetzt wichtig und dringlich ist. So, und in dieser Gemengelage, naja, das funktioniert halt nur, wenn es einen Dirigenten in der Mitte gibt. Und das
Genau,
ist das PMO.
das heißt, wenn wir von der Teamleitersicht nochmal sprechen, darum geht es ja jetzt heute, dass wir den Mehrwert des PMOs dadurch bekommen als Teamleiter, dass das PMO uns hilft, eben diese echten Verfügbarkeiten und diese Skills richtig zu matchen und auf die Wichtigkeit runterzubrechen und es dann richtig zu verteilen. Was müssen wir denn dann auch liefern, damit das PMO das auch alles erfüllen kann? Also es ist ja hier ein Geben und Nehmen. Genau, was
Ja,
muss da passieren? Also,
genau, ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an.
man hat ja Frust und man motzt dann, dass man abliefern muss, Zahlen abliefern muss, aber eine gewisse Art von Daten braucht das PMO
Genau.
halt dann nun mal, um es machen zu können.
Genau, das ist jetzt aber dann oft die Kehrseite der Medaille oder ja, wo sich manche Leute einfach mal in den Spiegel schauen sollten. Ich will, dass meine Leute, alles gescheit eingesetzt wird, gescheit orchestriert wird, bla 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 bla. Ja, okay, aber auf welcher Datenbasis machen wir das eigentlich? Also mit Reden kommen die Leute zusammen und können Lösungen finden auf einer Datenbasis. Aber nur Gesprochenes hilft uns ja auch nicht weiter. Ja. Insofern, also jeder muss da schon was raus tun. Wenn ich dir erzähle, was der Meier sonst noch alles macht und dass der halt nicht 40, sondern nur 25 Stunden Zeit hat, ist schön. Aber ich muss auch wohin schreiben. Und jetzt kommt komischerweise das große Problem. Die Leute wollen das nirgends hinschreiben. Also, ich sage jetzt mal absichtlich, Ressourcenbesitzer, im Sinne von, das sind meine Leute, sollen ja zu Ressourcengebern werden, im Sinne von, ich habe sie gut ausgebildet, sie sind in Projekten einsetzbar, und sollen dazu aber ein paar Daten liefern, wie es denn jetzt steht um ihre Verfügbarkeit. Und man darf einen ganz großen, wichtigen Punkt nicht vergessen, Betriebsrat und Einsicht in solche Daten. Vorsicht, 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 das muss man alles vorher sauber absprechen. Und da gibt es einen entscheidenden Satz: Bei dieser Datenlage von Ressourcenauslastung dürfen sich nur vorgesetzte Personen ein vollumfängliches Bild der Arbeitsleistung von den betrachteten Personen machen. Ein Projektleiter ist aber nicht der Vorgesetzte. Da geht es also schon los, wenn es dann heißt, ja, zeig mal her. Lass mich heute mal schauen, dann verstehe ich es vielleicht auch. Ja, Vorsicht, was darf der Teamleiter jetzt eigentlich herzeigen? Darf ich jetzt von dir, du bist dann, sagen wir mal jetzt, mein Teammitglied und du wirst angefragt und ich muss jetzt dem anderen genau herzeigen, was deine Arbeitsauslastung ist. Und da hätte ich jetzt gesagt, zeigen, ja, aber vielleicht steht da drinnen Kapazität, Abwesenheit. Warum du abwesend bist, steht da nicht. Da steht keine Krankheit, keine Kur, kein whatever. Da steht einfach nur abwesend. Dann steht als nächstes Linientätigkeiten oder Grundlast oder whatever. Nicht projektbezogene Tätigkeit. Und dann kommt Projekt 1, 2, 3, 4, 5 und naja, das fünfte Projekt, über das reden wir gerade. Das kann ich immer herzeigen. Zeigen. Hergeben ist was ganz anderes. Ja? Jemandem Zugriff zu geben auf Daten ist hergeben. Wenn du zu mir kommst und wir sitzen uns nebeneinander auf den Bildschirm und ich mache deine Auslastung auf und dann kann ich dir das, wir schauen uns das jetzt nicht im letzten Detail an, dann ist das wahrscheinlich, ich sage jetzt mal wahrscheinlich, trotzdem, liebe Leute und Auditore, besprecht das mit eurem Betriebsrat, aber dann würde ich sagen, das muss ja herzeigbar sein auf diesem Level. Dass ich dir das gebe, dass du dir eine Kopie davon machst, dass du dann über Monate das sammelst und hinterher dazu kommst, dass irgendjemand ja irgendwie was leistet oder auch nicht, das darf natürlich so nicht sein. Dafür gibt es eine Teamleitung und eine Abteilungsleitung, die dürfen das, die müssen das. Aber alle anderen geht das nichts an. Aber trotzdem brauchen wir eine valide Diskussion über, wer hat denn jetzt Zeit für mich und warum hat er keine Zeit. Und das PMO hat natürlich eine Sonderstellung an der Stelle. Und deshalb muss das PMO auch mit mehr Einsicht bessere Entscheidungen treffen, als wenn jetzt jeder einzelne Projektleiter die volle Einsicht kriegen würde und. Das geht ja auch nicht. Also insofern braucht man eine Abstraktion. Aber die Abstraktion muss auf Daten angewendet werden, die auch geliefert werden. Also man muss dann schon was tun dafür. Und da haben wir jetzt zwei Sachen. Es gibt auf der einen Seite ein Verhaltensthema, also dass Leute einfach sagen, ah, du willst was von mir, ja, ich bin der Teamleiter, ich bin der Abteilungsleiter, wenn du was willst von mir, dann fragst du mich, dann sage ich das. Reinschauen, vergiss es. Zeigen, na, niemals. Du kriegst von mir, frag mich was, kriegst eine Antwort. Kein Problem. Aber reinschauen lassen dich sicher nicht. Und das ist so ein Klassiker, Transparenz, wie heißt das so schön? Transparenz, super, bei den anderen. Reinschauen, super. Reinschauen lassen, na, niemals. Und das ist ein Hauptproblem. Wie gesagt, immer unter der Regel oder unter der Maßgabe, dass man es regulatorisch, betriebsratstechnisch, DSGVO, whatever da reinspielt, dass man es sauber macht. Also jetzt hier das Buch aufmachen und jeder sieht alles im Ressourcenmanagement, garantiert auch nicht. Aber ich muss natürlich die steuerungsrelevanten Informationen schon rauskriegen. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, wo soll ich denn reinschauen? In die schwindlig gepflegte Excel-Tabelle, auf meine Magnetplantafel, die hinter mir hängt, oder wie denn? Und abgeben, ich habe gesagt, abgeben nicht an Projektleiter, aber abgeben ans PMO, abgeben an Entscheidungsgremien, die natürlich Ressourcengebirge sich anschauen müssen und dann Projekte verschieben und damit das Ressourcengebirge so verschoben wird, dass es halt unter die Kapazitätslinie drunter passt. Ja, das muss natürlich gesammelt werden. Aber halt mit oder an Menschen, die das auch dürfen und nicht an jeden, der halt meint, da reinschauen zu müssen. So, aber dafür brauche ich wieder das PMO, das das regelt. Ich brauche Regulatorien, die es im Unternehmen insgesamt auch festschreiben, wer das darf und in welchem Level und wie oft und whatever. Das muss wirklich geregelt werden. Was darf ein Projektleiter sehen? Ja? Der Teamleiter sieht alles, der Abteilungsleiter drüber sieht vermutlich alles, Geschäftsleitung sowieso und das PMO muss aber auch alles sehen können. sonst kann sie nicht eingreifen.
Wie ist denn der Kommunikationszyklus dann, den du, also den man erwarten kann als Teamleiter? Also ich habe einen regelmäßigen Termin, wo ich Daten abliefern muss, ja, aber gegebenenfalls erfolgt das über ein Tool, ja.
Das ist übrigens die nächste Frage, in welchem Tool, ja, genau, wie gesagt, haben wir nur kurz angerissen, schauen wir noch dazu.
Genau, aber die Frage ist, also ja, weil wir über Kommunikation, also genau. Ist der Rhythmus und wo werden dann die Informationen weitergegeben?
Genau, der Rhythmus muss halt passen im Sinne von, wie oft passiert denn irgendwas dazwischen und wie oft muss ich was lösen? Also die Zeit zwischen da ist ein Ressourcenkonflikt bis zur Lösung des Konflikts muss natürlich in einer erträglichen Kürze liegen. Es gibt, ich sage zwei ganz extrem weit, also ich sage drei Beispiele, sagen wir drei. Also extremstes Beispiel, was ich jemals gehört habe, ist der IT-Betrieb von einem Operator von hier Mobilfunklösungen, 1000 Leute in der Abteilungen, 17 Vertreter von diesen Menschen treffen sich jeden Montag nach dem Mittagessen, sind im Büro, bis alles gelöst ist. Jeden Montag. Das heißt, die haben 24/7 Betrieb und haben natürlich Änderungsprojekte, Einführungsprojekte, Update-Projekte, whatever. 1000 Leute halten das am Leben und haben natürlich Veränderungsprojekte. Und dementsprechend, ja, treffen die, also 17 Vertreter jede Woche. Kann man sagen, für 1000 Leute so kurz? Ja, schon. Die haben 24/7. Das muss laufen. Wenn es da Probleme gibt, wenn da einer ausfällt, krank ist, oder wurscht, was es ist, ja, die brauchen sehr kurze Distanzen und Katastrophen müssen sowieso sofort gelöst werden. Aber da geht es um die Planung. Ja, jeden Montag wird geplant, wie es denn laufen soll. Die Katastrophen kommen eh von selber. Krasses Gegenbeispiel, die Planung von Hochspannungstrassen. Also wir haben ja das Energieerneuerungsgesetz und Ausbaugesetz und so weiter. Wir haben ja viele Windräder in der Nordsee stehen. Der Strom muss aber irgendwo anders hin. Die Trassen, die dafür zu bauen sind, ist ja ein Thema, das man auch täglich in den Nachrichten lesen kann. Naja, da geht es um ganz andere Dinge. Da müssen erstmal Leitungsrechte, Wegerechte und so weiter hergestellt werden. Ja, das dauert Monate. Da geht es um Gerichtsurteile, bis der Letzte, der sich dagegen gewehrt hat, auch, wie auch immer, dazu gebracht wurde, sein Grundstück doch oder die Durchleitungsrechte doch zu unterschreiben. Ja, whatever. Was sollen die jeden Montag sagen, dass wieder nichts passiert ist oder dass von den 500 Verfahren, die gerade laufen, 4 beim Landesgericht in irgendeiner Gemeinde gerade besprochen werden? Das interessiert keinen. Die machen das quartalsmäßig. Und haben dann aber vielleicht nicht nach Mittagessen Zeit, sondern die treffen sich dann 2-3 Tage. Mhm. Und wir mit unseren Beratern, mit unseren 100 Leuten, die wir haben, wir machen es 14-tägig. Alle 14 Tage, 2 Stunden sind angesetzt, meistens sind wir schneller fertig. Mhm. Und irgendwo dazwischen muss man sich halt einfinden. Lieber grober anfangen und feiner werden, als zu fein anzufangen, zu viel Zeit zu verbraten auch und dann zu sagen, nee, machen wir es doch lieber grober. Wenn man es grober anfängt und sagt, es bringt uns was, aber wenn es ein bisschen enger noch wäre, wäre es gescheiter, ist auch die bessere Message.
Das heißt, es ist dann ein Meeting aus PMO und Teamleitung?
Genau, wir haben bei uns entsprechend ein Portfolio-Meeting jeden Dienstag 16.10 Uhr, aber davor um 14.30 Uhr findet das Teamleiter-Meeting statt. Das heißt, erst werden unter allen Teamleitern, also am Montag müssen alle Projektleiter ihre Projekte aktualisieren, dann haben wir mal den Ist-Stand im Sinne von, was wollen wir, wie steht die Lage, was ist Sachstand. Mhm. Am Dienstag haben dann alle Teamleiter sich das angeschaut und wissen aus den Projekten heraus, was mit ihren Leuten eigentlich gerade so passiert ist. Dann haben die Teamleiter selber ja eben das Wissen über das Wissen ihrer Leute, also wer kann was, wer kann wann wo, wer kann verschoben werden, was können die untereinander schon mal regeln. Und dann gibt es eben Dinge, die dort übrig bleiben und die werden nach einer 10-minütigen Pause eben dann, um 15 Uhr endet, um 16 Uhr endet dieses Meeting nach anderthalb Stunden und um 16.10 Uhr ist das Portfolio-Meeting, wo dann eben Vertreter der Teamleiter, also da sitzt Sales-Leitung drinnen, da sitzt der CFO, der COO, der CSO und der CEO, also da sitzt der gesamte C-Level zusammen, also das höchste Entscheidungskriterium letztendlich, nachdem alles aus Sicht der Projekte und aus Sicht der Teamleiter, also wir wissen was und wir wissen wer, liegt alles auf dem Haufen, unten drunter wurde schon viel gelöst, aber das, was auf dieser Ebene nicht zu lösen war, weil es wirklich vielleicht darum geht, das, was verschoben werden muss, und da muss man entscheiden, verschieben wir den einen Kunden oder verschieben wir den anderen Kunden, und dann sagt man ja, liebe Geschäftsleitung, einer muss die Hosen runterlassen. Wo tut es weniger weh? Entscheidet bitte ihr. Oder umgekehrt, neue Projekte aufnehmen. Sales braucht eine Antwort. Wann können wir denn damit starten? 5 Anfragen gleichzeitig. Nächste Anfrage vielleicht erst in 4 Monaten. Viel zu lange, darauf will keiner warten. Was macht man jetzt? Dann solche Sachen werden dann dort entschieden. Das heißt, das Ergebnis von diesem Meeting lautet dann wieder zurück nach unten. Projektstart ist hier oder wir haben entschieden, dass diese Person in dieses Projekt genommen wird oder wir haben entschieden, dass dieses Projekt pausiert, weil das andere Vorfahrt hat mit denselben Menschen, die daran beteiligt sind. Und so. Und diese Entscheidungen müssen dann hier rauskommen. Und dieser Rhythmus, den muss man finden im Sinne von, wie häufig schlägt was ein, was ist wirtschaftlich, sich auch zusammenzusetzen und was die Vorbereitung der Datenlage betrifft. Das muss ja auch gescheit sein. Bringt ja nichts, wenn ich mich dann mit hochdekorierten Leuten zusammensetze und dann habe ich keine gescheite Datengrundlage. Ja, dann war es zu schnell. Dann bringt es ja auch nichts. Aber das muss man erleben. Das kann man vorher nicht festlegen. Kann man schauen, was andere machen, welche Erfahrungen andere gesammelt haben. Damit kann man zum lieber grober beginnen, wie gesagt. Aber das muss sich dann mit Eigenerfahrung und Feedback, das man sich gegenseitig wertvoll gibt, muss sich dann einschwingen.
Jetzt wäre noch so zum Ende des Podcasts meine Frage, wie ich das denn jetzt messen kann. Also es gab ja viel vielleicht Beschwerden oder Herausforderungen, wenn es noch nicht so gelaufen ist in dem Takt, den du jetzt vorgeschlagen hast. Wenn ich jetzt eben die Taktung hier einfahre und jetzt versuche, diese Verbesserungen einzuführen durch die regelmäßigen Meetings und Abfragen, wie messe ich denn jetzt eine Verbesserung in der Zusammenarbeit von Teamleitung und PMO?
Theoretisch müsste man es an der Häufigkeit von Konfliktlösungssachen oder sagen wir mal an der Schönheit der Konfliktlösung messen. Je schöner Konflikte gelöst werden, desto schöner ist die Zusammenarbeit oder desto besser, wie immer. Das ist nur halt schwierig, das in Zahlen zu fassen. Letztendlich bleibt es eine Befindlichkeit, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite haben wir eben in den anderen zwei Episoden, wo es um PMO und Management bzw. PMO und Projektleitung ging, ja auch schon gesagt, manche Sachen kann man messen, Projektleistung kann ich messen, spielt aber jetzt hier ja nur ein Teil rein. Ja? Die Projektleistung wird vielleicht besser, weil wir die Konflikte besser gelöst haben. Mhm. Das merke ich erst hinterher, weil wir weniger Projektverzögerung haben. Also ja, kann man schon sagen, wenn die Projektverzögerung insgesamt abnimmt, haben wir wahrscheinlich bessere Ressourcenplanung gemacht, weil Verzögerung kommt von Nichtverfügbarkeit. Oder sagen wir mal, wenn es eine ressourcenbasierte Verzögerung ist, ja, vielleicht gibt es ja Projekte, wo das weniger eine Rolle spielt und schlechtes Wetter eine Rolle spielt. Okay, das muss man ausfiltern, klar. aber das ist etwas, was wo man sagen wir mal ansatzweise messen kann, dass wenn wir weniger Verzögerungen haben, dass wir besser geplant haben wir deshalb, weil wir uns vorher besser abgesprochen haben, weil wir vorher besser verstanden haben, was die Leute können. Ganz wichtiger Punkt, weil wir ehrlicher geschätzt haben, also was sage ich denn, wie lange es gedauert hat?
Auch eine Kulturfrage natürlich.
Es ist eine Kulturfrage, definitiv. Und auch vorher schon die Frage, habe ich überhaupt verstanden, was ich schätzen soll? In unserer PMO-Studie kommt ja raus, Hauptgrund für nicht erfolgreiche Projekte, unbekannte Inhalte und Ziele. Die haben gar nicht gewusst, was sie machen sollen. An dritter Stelle steht erst zu wenig Leute. An zweiter Stelle steht falsch geschätzt. Also erstens nicht gewusst, was, dann falsch geschätzt und dann zu wenig Leute. Na, wenn das nicht logisch ist. Also, ja, aber da kann man als PMO in dieser Zusammenarbeit eine ganze Menge machen. Und natürlich kann man solche Sachen, sagen wir mal, ja, in größerer Sphäre schon auch aufzeichnen und messen. Also man kann natürlich sagen, wenn man dann hinterher sagt, warum sind die Projekte daneben gegangen? Ja, weil wir weniger Ressourcenkonflikte hatten. Das sind aber Aussagen von Menschen, weil den Konflikt zu messen, naja, mit Daten kannst du schon sagen, aber der Konflikt wird ja immer da sein. Ja, der Konflikt ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie ich erst nicht lösen kann. Es verschiebt sich was, bam, der Konflikt ist da. Das ist nicht das Kriterium, es wird sich immer was verschieben. Also das ist nicht die Maßgabe. Die Maßgabe ist, wenn es sich verschoben hat und wir den Konflikt haben, wie gut haben wir den dann gelöst? Das wäre für mich ein Maß in der Zusammenarbeit. Und das ist aber wirklich, kann man jetzt sagen, wieso sind doch Zahlen, kann man messen? Ja, ganz ehrlich, Vorsicht. Also wer da im Auditorium eine gute Idee hat, bitte bei mir melden. das kann man gerne vertiefen. Ich würd's eher ein bisschen grober sehen. Eben, wie gesagt, über die Summe der Projektverzögerung, die dann ja bestehen bleiben. Ja? Wir haben Konflikte eben nicht ganz gelöst und deshalb haben wir immer noch Verzögerungen. Und die kann ich dann ja dokumentieren. Und wenn wir da besser werden, dann hat das mit extrem großer Wahrscheinlichkeit was mit besserem Ressourcenmanagement zu tun. Wenn die Projekte ressourcengetrieben sind. Ne? Wenn wir nur auf Lieferanten warten, ist das ein anderes Thema. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die sphärische Sache im Sinne von, wie gut arbeiten wir zusammen, wie zufrieden bin ich damit. Finde ich, dass das, freue ich mich schon auf den nächsten Termin mit, also freue ich mich schon auf den nächsten Termin mit dem PMO als Teamleiter, weil ich weiß, da wird mir geholfen, da kann ich endlich die Probleme, die sich angesammelt haben in den letzten Tagen, auf den Tisch legen, da können wir drüber reden, die organisieren das Meeting immer so toll, und wenn wir hinterher rausgehen, dann haben wir die Konflikte gelöst, oder haben die drei Sachen, die wir nicht gelöst haben, ganz klar formuliert in die nächste Ebene hochgetragen, und die tagen direkt nach uns, da wissen wir das, jeden zweiten Dienstag um 18 Uhr spätestens haben wir das gelöst. Die haben das toll organisiert. Das kann man in einer Umfrage dann einfach checken, indem man halt auch, also erstens jedes Meeting beurteilt und sagt, wie war das Meeting mit dem PMO? Kriege ich einen Stern, weil es scheiße war, Entschuldigung, kriege ich fünf Sterne, weil es super war? Oder kriege ich vier, weil es ein bisschen zach war heute? Zach, sorry, ein bisschen zäh. oder wie ist es gelaufen? Ja? Alles, was unter vier Sterne hat, muss eine Begründung haben mit einem Verbesserungsvorschlag, sonst ist das Feedback nicht gerechtfertigt. Nichts, also ich kann nicht sagen, war schlecht, aber ich sagte nicht, wieso, das geht ja nicht. Also da kann man das messen, und man kann natürlich auch einfach mal, was ich was, zum Halbjahr eine Umfrage machen, rollenspezifisch, eben vorhin auch schon gesagt, man kann mal die Projektleiter fragen, man kann auch genauso die Teamleiter fragen. Liebe Teamleitende, wie geht es euch denn mit dem PMO? Sind wir erreichbar für euch? Haben wir euch geholfen? Haben wir die Tools, die wir zur Verfügung gestellt haben? Passen die für euch? Die Dateneinsicht, die ihr von uns bekommt, ist das okay? Haben wir die Priorisierung sauber aufgegleist? Bla, bla, bla. Also sorry, es ist kein bla, bla, es ist alles super wichtig. Bla, bla ist wirklich der falsche Ausdruck dafür. Also alle diese Dinge kann man in
etc.
Umfrage packen.
Wolltest du sagen,
etc., genau.
Etc. Ja, etc. Genau.
Danke für den Hinweis.
Ja, genau. Ja, ist schon, ist klar.
Ja, und dann kommt, also, dann kommt dann ein Rating raus. Ja? Und wenn das Rating, ich sage jetzt mal, über 4 ist, ist super. Wenn es unter 4 ist, ist es fragwürdig. Wenn es unter 3 ist, würde ich einen Reset-Knopf drücken.
Last famous words. Also, wenn wir die Beziehung verbessern wollen oder das, auch die Wertschätzung der Teamleiter gegenüber dem PMO, was muss erfolgen?
Eine einzige Sache, redet regelmäßig über fundierte Daten miteinander. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Also bindet die Teamleitende gescheit ein. Die sind wahnsinnig wichtige Stakeholder in dem ganzen Projektgeschehen, weil sie, ich sage es jetzt nochmal absichtlich, Ressourcenbesitzer sind. Die haben Menschen, die was können, und die Menschen werden mit ihrem Können in Projekten gebraucht. Wir müssen schauen, welche Verfügbarkeiten die haben. Das muss man regelmäßig besprechen. Und das PMO soll einfach diesen Prozess gescheit aufsetzen, und die Daten klären. Ich möchte mindestens eine Zeile von jeder Person haben pro Projekt und jetzt vielleicht pro Woche oder pro Monat. Und da steht drinnen, wie viel ich sie brauche, von der einen Seite. Die Teamleiter schreiben dann dazu, wie viel sie sich hergeben. Und diese Differenz, die besprechen wir dann fundiert, regelmäßig, auf Augenhöhe.
Sehr schön. Hans, vielen Dank für die tollen Tipps und die Einblicke. Ich glaube, da kriegt man viele Impulse und Ideen, wenn man sich da verbessern möchte im Auditorium. Und natürlich können Sie uns jederzeit kontaktieren unter info@theprojectgroup.com. Und natürlich haben wir noch jede Menge Podcasts, Webinare etc. auf unserer Website, die Sie konsultieren können, um da noch weiter einzusteigen. Und natürlich auch ein PMO-Seminar, das Sie gerne besuchen können.
Genau, und einen letzten Tipp, nicht ans PMO, sondern an die Teamleitenden unter Ihnen. Sorgen Sie dafür, dass das Wissen in Ihrem Team homogen verteilt ist. Fangen Sie damit an, hat jede Person in Ihrem Team für etwas, was sie weiß, mindestens einen Stellvertreter. Wenn Sie das einfach mal konsequent durchziehen, verspreche ich Ihnen, dass sich Ihr Leben bezüglich Ressourcenkonflikten dramatisch entschärfen wird. Fangen Sie bitte damit an, teilen Sie das Wissen, machen Sie es systematisch. Jeder braucht für jedes, was er weiß, mindestens einen Stellvertreter.
Also, schönen Dank fürs Zuhören und danke an dich, Hans, und einen schönen Tag.
Tschüss. Viel Erfolg und ja, danke fürs Zuhören. Ciao.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.